Eben wie der Cyril schon gesagt hat, darf ich euch durch die Kirchengeschichte heute Morgen führen, wie sie entstanden ist, seine Kirche, die Kirche von Jesus Christus, wie sie wirklich in den ersten paar Jahren entstanden ist, bis in die heutige Zeit. Wir werden auch ein paar Kirchenbegriffe anschauen, was das bedeutet, Freikirchen, Sekten etc. Und auch Gnade und Werk ein bisschen genauer anschauen. Das ist auch gerade das Referat, was ich normalerweise auch im Glaubensgrundkurs halte. Das soll euch auch einen Einblick geben, wie so ein Abend in etwa abläuft, was die Themen sind. Vor über 2000 Jahren hat Jesus Christus den Grundstein der Kirche gelegt. Und das können wir nachlesen in dem Vers Matthäus 16, 18. Und da heißt es: Ich sage dir, du bist Petrus, ein Fels. Okay, Entschuldigung. Warten wir noch rasch. Das können wir eben anlesen in dem Vers Matthäus 16, 18. Ich fange nochmal an. Ich sage dir, du bist Petrus, ein Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und keine Macht der Welt wird sie vernichten können. Was Jesus da vorausgesagt hat, ist tatsächlich passiert. Nach Jesu Tod und seiner Auferstehung hat der Petrus die erste Kirche in Jerusalem gegründet. Und aus wenigen Nachfolgern von Jesus ist eine weltweite Kirche geworden. Wir wissen, das Christentum ist heute auf der ganzen Welt verbreitet. Die Kirche ist aber auch immer wieder Angriff ausgesetzt gewesen. Einerseits hat es diverse Zerstörungsversuche gegeben durch die Juden, aber auch durch die Römer, durch Verfolgungen dort, durch die Türken, aber auch durch innere Zerstörungsversuche. Zum Beispiel eben aus der eigenen Reihe durch Streit, Machtmissbrauch, Abweichungen vom Glauben, Einführung von zusätzlichen Lehren. Es ist dabei wichtig, dass man auch den geistlichen Aspekt sieht. Der Teufel, der Satan, der Verwirrer, der Durcheinanderbringer, der will eigentlich Gemeinschaft unter den Christen zerstören. In einigen Übersetzungen heisst es in diesem Vers, anstatt Macht der Welt heisst es ganz klar Macht der Hölle oder auch Macht der Unterwelt. Aber immer dann, wenn die Kirche kurz vor dem Zerbruch gestanden ist, hat Gott eine Erneuerung geschenkt und die Kirche ist wieder aufgeblüht. So wie Jesus vorausgesagt hat, keine Macht wird sie vernichten können. Im Schnellzugstempo, also bis durch die 2000-jährige Geschichte. Zuerst einmal, was bedeutet überhaupt Kirche, haben wir kurz schon mal angeschaut in einer anderen Predigt von Stefan. Es kommt aus dem Griechischen, Ekklesia, Latinisch Ekklesia, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Was bedeutet die Herausgerufenen? Wenn wir in Wikipedia gehen, anschauen, was das heisst, ich bin nicht immer so Fan von Wikipedia, muss ja nicht immer genau stimmen, was dort ist, aber da finde ich es eigentlich doch ziemlich treffend. Das bedeutet die Gemeinschaft derer, die von Jesus Christus durch das Evangelium aus der Welt herausgerufen wurden, sich um ihn versammeln im Gottesdienst und von ihm zum Glaubenszeugnis und Dienst der Liebe gesandt werden. Die Apostelgeschichte ist im Neuen Testament die Anfangsgeschichte der Kirche. Und nach der Ausgüssung vom Heiligen Geist oder nach der Pfingstpredigt von Petrus sind Tausende von Juden und Griechen zum Glauben an Jesus gekommen. Anfänglich hat man die ersten Gläubigen eben nicht Christen gesagt, sondern die den Weg gehenden. Die erste Versammlung in Jerusalem ist sehr schnell und stark gewachsen. Die jüdischen Religionsführer, die Pharisäer und Sadduzäer, denen würde man heute vielleicht Theologen sagen, die sind eifersüchtig gewesen und es ist zu der ersten Verfolgung gekommen. Aber trotz dieser Verfolgung haben die Christen nicht aufgegeben, haben ihren Glauben nicht aufgegeben, haben festgehalten an Jesus Christus. Stattdessen hat es sich eigentlich erst recht noch stärker ausbreitet. Angeblich haben sie sich im Versteckten müssen treffen, Es gibt zwar keinen biblischen Beweis, dass der Fisch eigentlich ein Erkennungsmerkmal war von einem Christ damals. Und heute sieht man das natürlich auch überall. Der Saulus war einer der grossen Christenverfolger am Anfang. Er war ein anerkannter Pharisäer. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um dort Christen in einer lokalen Versammlung zu ermorden. Und unterwegs hatte er dann eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus gehabt. Und diese Begegnung hat eigentlich seine Bekehrung bewirkt. Und von dort weg hat er sich unter anderem auch Paulus genannt. Auch nachher hat er sich etwa die Saulus genannt, je nachdem, in welchem Gebiet das er war. Er hat die drei grossen Missionsreisen durchgeführt. In der Türkei, Griechenland, Mazedonien, Italien, wie wir sie heute kennen. Die Apostel, die haben Leiter eingesetzt in diesen Gemeinden, das sind eigentlich die Ältesten gewesen. Und die wiederum haben Bischöf als Vorsteher gewählt. Mit der Ausbreitung dann vom Glauben ist es aber auch immer wieder zu Abweichungen gekommen, zu unterschiedlichen Auffassungen über Glaubenslehre. In dieser Zeit hat Paulus seine vielen Briefe auch verfasst und hat die Gemeindemitglieder ermahnt, wirklich an der Bibel festzuhalten, am Fundament vom Glauben. Aber trotzdem mehr und mehr Irrlehren haben Einzug gehalten oder die Leiter haben ihren Einfluss ausgenutzt und haben angefangen, in der Kirche Macht auszuüben. Damit die Lehre von der Bibel nicht verloren geht oder verfälscht wird, haben sich Bischöfe zu gemeinsamen Besprechungen getroffen. Auf diese Art und Weise ist auch die Zusammensetzung der Bibel entstanden, im Kanon, vom Neuen Testament insbesondere, wo dann am Anfang vom 4. Jahrhundert allgemein anerkannt worden ist. Und das ist eigentlich auch der Anfang von der allgemeinen Kirche oder von der katholischen Kirche. Katholisch bedeutet eigentlich nichts anderes als allgemein. Aber schon nach kurzer Zeit sind Christen wieder verfolgt worden im Römischen Reich, zum Beispiel durch den Kaiser Nero. Der Konstantin hat später dann die Hauptstadt nach Byzanz verlegt, das ist das heutige Istanbul. Und dadurch ist auch Rom je länger, je mehr unter die Kontrolle vom römischen Bischof gekommen. Es sind auch immer mehr heidnische Brüche eingeflossen in die Kirche. Und nach der Teilung vom Römischen Reich, so um 390, hat sich dann die römisch-katholische Kirche im Westen und die orthodoxe Kirche im Osten entwickelt. Und durch den Fall vom weströmischen Reich ist eigentlich das Papsttum richtig etabliert worden. Ansehen und Macht der Päpste sind gestiegen. Je länger das Kirche bestanden hat, je stärker haben sich heidnische Gebrüche und zusätzliche Lehren eingenistet. Vor allem auch Irrlehren wie die Heiligenverehrung, das Götzentum, Mariaverehrung, das Fegfeuer, Ablasshandel und noch vieles mehr. Mit dem Ablasshandel hat man sich zum Beispiel freikaufen von der Schuld. Mit dem Ablasshandel ist zum Beispiel auch der Petersdom im Vatikan gebaut worden mit diesen Geldern. Und Ablass, das gibt es auch heute noch, weiterhin. Das Jahr 2000 zum Beispiel, das Millenniumjahr, ist vom Papst Johannes Paul II. Als Ablassjahr erlassen worden. Da hat man Reisen machen nach Rom oder nach Jerusalem und hat so seine Schuld abverdienen. Oder sogar im Jahr 2013, die sich noch erinnern mögen, der Weltjugendtag in Brasilien. Der Papst ist sehr modern. Wer ihn auf Twitter nachgefolgt ist, was er dort verkündet hat, ihm sind dann Schuld vergeben worden. Im 13. Jahrhundert ist das Papsttum wirklich zu einem politischen Machtzentrum im christlichen Europa geworden. Auch da müssen wir im Hinterkopf behalten, dass das Volk eigentlich auch keine Bibel in gedruckter Form hatte und sich somit auf die Bischöfe und auf die Päpste haben müssen verlassen, was sie in ihren Predigten, in ihren Messen sagen. Das hat wiederum zu Machtmissbrauch geführt. Christen, die sich dann nicht unter dem Papsttum stellen wollten, sind als Ketzer verbrannt worden. Und ein weiteres tragisches Kapitel sind sicher die Kreuzzüge, ca. 1200 nach Christus. Wenn sich Gottes Volk wirklich an die Bibel hätte können orientieren können, das, was Gott will, dann hätte man das vielleicht können verhindern. Aber eben, die gedruckten Bibeln sind dann erst mit dem Gutenberg und seiner Erfindung vom Buchdruck gekommen, ein bisschen später. Das Lesen von der Bibel hat auch als Sünde gegolten, nämlich nur Priester dürfen in der Bibel lesen und auch das auslegen. Am normalen Volk ist es verboten gewesen. Heute, Gottlob, tut die katholische Kirche das auch wieder ermutigen, dass man in der Bibel liest. Unmoral von der Geistlichkeit, der allgemeine Ablasshandel, all das hat zu einer Reform gerufen und wir werden das sehen in einem Filmausschnitt vom Luther, wie das in etwa hätte können ausgesehen haben.
Vor sowas haltet euch am besten fern, Bruder. Bloß nicht reinmischen. Die Stadt bekannt. Geht weiter.
Einen Schutzheiligen, die heilige Odilia für Blinde oder den heiligen Kosmas gegen Pocken oder du noch die Füße geben oder der heilige Josef.
Macht die Straße frei! Weg mit euch, ihr Gesindel!
Lasst es seiner Heiligkeit, Papst Julius!
Das genügt, Bruder. Ob schnell oder langsam, du bekommst deine 500 Jahre.
Name des Toten und Verwandtschaftsrat.
Heinrich Luther. Großvater.
Mein Vater, unser auf jeder Stufe. Wenn du oben auf der Treppe bist, ist Heinrich aus dem Fegefeuer befreit und tritt durch die Himmelspforte. Name des Toten und Verwandtschaftsgrad.
Alberto Donato.
Ein Vater unser auf jeder Stufe. Name des Toten und Verwandtschaftsgrad.
Pater Noster Quies Exel, Sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum, Vater Fiat Voluntas Tuum, Sic ut in Celo et in Terra, Animus Tuum Quotidiano.
Thank you.
Martin Luther hat immer mehr Ungereimtheiten und Widersprüche in der kirchlichen Lehre vom Mittelalter gegenüber dem Fundament des biblischen Glaubens entdeckt. Zum Beispiel eben, dass man durch Gnade allein errettet ist und wir uns der Rettung nicht durch Werk wie Ablass, andere Dienste, Traditionen verdienen können. Ein Vers, der ihn auch dazu geführt hat, ist der Verse 2, 6 bis 9. Und da heißt es: Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Die Wiesen hat also da gelautet, zurück zu der Bibel. Es hat immer wieder Bestrebungen und kleinere Gruppierungen gegeben, die den ganzen Traditionsballast über Bord wollten werfen und wirklich zurück zum Fundament zu der Bibel gekehrt sind. Am 31. Oktober 1517 hat Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen. Die Thesen haben sich unter anderem gegen den päpstlichen Ablasshandel gerichtet. Das hat dann den Bruch mit Rom bedeutet. Die Reformation ist durch den Zwingli und Calvin in die Schweiz gebracht worden. Der Zwingli hat mit Erfolg den Ablasshandel, die Messe, die Ehelosigkeit der Priester, den Bildergötzendienst sowie andere unbiblische Praktiken bekämpft. Und so ist eigentlich die reformierte Kirche entstanden. Aber auch die reformierte Kirche war wiederum eine Staatskirche gewesen, weil der Zwingli hat in Streitfragen immer wieder die Zürcher Ratsherren angerufen und die Kirche ist eng mit dem Staat verknüpft sie. So ist eigentlich auch die reformierte Kirche wieder zu einem Machtinstrument geworden. Es sind weitere Gruppierungen entstanden wie die Freikirchen, die die Devise zurück zu der Bibel ernst genommen haben. Sie haben sozusagen die reformierte Kirche reformiert. Sie haben sich zum Beispiel gegen das Staatskirchentum aufgelehnt oder Kindertaufe abgelehnt. Taufe war nur für einen wiedergeborenen Erwachsenen gewesen, so wie wir das auch in der Bibel so interpretieren. Zu den Glaubensgrundlagen der Freikirchen gehört die unbedingte Autorität der Heiligen Schrift, der Bibel, eine scharfe Abgrenzung zu der Aussenwelt, also von der Gemeinde gegenüber der Welt. Und bekannte Gruppierungen sind zum Beispiel Täuferbewegungen, Mennoniten oder die Amish, die damals entstanden sind. Im Verlauf vom 20. Jahrhundert sind aber auch immer mehr Sekten vorgedrungen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die christliche Wissenschaft, Siebentagesadventisten und auch andere. Ich habe jetzt einige Begriffe da gebraucht, wenn wir die genauer noch anschauen, was die sind. Zuerst einmal Landeskirchen. Landeskirchen sind vom Staat finanziell unterstützte Grosskirchen, die römisch-katholisch, christkatholisch oder die reformierte Landeskirche. In anderen Ländern zum Beispiel auch die russisch- oder griechisch-orthodoxe Kirche. Oder in Großbritannien die anglikanische Kirche. In England ist nebst dem geistlichen Oberhaupt, dem Erzbischof von Canterbury, da gibt es auch ein weltliches Oberhaupt. Und zukünftig wird das der Prince George sein. In einem Zeitungsartikel vor etwa 2 Jahren ist das auch geschrieben worden. Da heißt es: Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, führte die rund 3/4-stündige Zeremonie durch. Das geistliche Oberhaupt der Kirche von England nahm damit George Alexander Lucas von Cambridge in die Gemeinschaft der Anglikaner auf, deren weltliches Oberhaupt der Prinz dereinst einmal sein wird. Also auch da, die weltliche Seite hat einen Einfluss auf die Kirche. Wenn man auch die Geschichte anschaut von England, hat es immer wieder Wechsel gegeben, vom Katholizismus über zu der reformierten Man muss nur überlegen, wenn sich der Prinz einmal sich vielleicht für den Buddhismus entscheidet, was das für einen Einfluss auf die anglikanische Kirche könnte haben. Dann der Begriff, Dann der Begriff von den Freikirchen, Gemeinden oder Versammlungen. Die haben eine eigene Finanzierung, sind vom Staat unabhängig. Sie haben unterschiedliche Frömmigkeitsstile, die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Gottesdienst geführt wird und gefeiert wird, zum Beispiel im Musikstil. Freikirchen haben aber als Fundament die Bibel. Die hat die absolute Autorität und es gibt keine weiteren Lehren oder Bücher. Dazu eben Beispiele, wie wir eine sind, die FIG, Chrischona, GVC, Täufergemeinden, Brüderversammlungen. In der Apostelgeschichte können wir eigentlich nachlesen, wie die erste Gemeinde aufgebaut war. Das können wir nachlesen, Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und im ganzen Volk geachtet und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Wichtige Merkmale sind da Gemeinschaft, Abendmahl, die Lehre, das Lob, die gegenseitige Hilfe und Gebet. Und das versuchen wir ja auch in der Gemeinde so durchzuführen. Das Abendmahl feiern wir regelmäßig. Wir haben die Lehre jeden Sonntag. Wir kommen gegenseitig zusammen zum Gebet, sei es in Hauskreisen, in Gemeinschaften, in Brüderschaften oder natürlich auch am Dienstagabend jeweils. Wir treffen uns zwar nicht jeden Tag im Tempel, wir kommen nicht zusammen jeden Tag da, aber wie wir auch schon gehört haben, wir sind ja eigentlich der Tempel von Gott. Und darum sollten wir die Pflege, die Gemeinschaft mit Gott auch wirklich pflegen, täglich, sei es mit Bibellesen und Gebet. Die Örtlichkeit der Tempel oder Kirchenhäuser, da wären natürlich auch die Hauskreise gemeint. Ein Vers da im 47 finde ich auch noch schön. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und da als Beispiel aus dem letzten U-Turn-Kurs hat ein Ehepaar gehabt, wo sehr ablehnend war gegenüber dem. Was sie aber wirklich bewundert haben, sind meine Schwiegereltern, wie sie sie anerkennen, wie sie einfach anders sind wie ihre eigenen Eltern. Und das hat sie sehr, sehr gross beeindruckt. Und sie haben uns gesagt am Schluss vom Kurs, sie sind einfach noch nicht so weit wie wir. Also wir dürfen da noch hoffen, dass dort etwas passiert. Dann zum Begriff von der Sekte. Sekten sind religiöse Bewegungen. Es gibt auch im Islam Sekten, die einfach unterschiedliche Auslegungen haben vom Koran. In unserem Sinn da Sekten natürlich, in dem Sinn, dass sie zwar die Bibel als Basis haben, aber doch vielleicht unterschiedlich auslegen oder Sachen hinzufügen oder wegnehmen. Ich sage dann einmal Bibel plus minus oder auch Jesus plus minus. Was das heisst, es könnten zusätzliche Lehren oder Bücher als Hilfe angenommen werden. Die sind vielleicht als gleichwertig oder sogar höher als die Bibel werden die betrachtet. Zum Beispiel Mormonen, wo sie ihr Buch Mormon haben, wo bei Streitfragen der Bibel nämlich übergeordnet sind. Oder man hat Sachen weggenommen aus der Bibel. Sachen verändert worden, die 10 Gebote verändert worden, ist ein Beispiel. Oder Jesus ist nicht der alleinige Erlöser oder Mittler, es braucht noch andere oder andere Wege, um zu Gott zu kommen. Ein anderer Hinweis auf eine Sekte ist sicher, dass es Kirche sagt oder die Gemeinde, wo immer man geht, dass die allein seligmachend ist. Der Absolutseitsanspruch erhebt, dass sie die allein wahre Kirche ist. Die Gemeinde schreibt zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche vor. Das ist bei den Zeugen Jehovas so, 7-Tages-Adventisten, Neuapostolen, Mundbewegung, aber auch die katholische Kirche, die sagt, sie sei die allein wahre Kirche. Jesus ist zwar Erlöser, aber es müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, wie die Anerkennung von bestimmten Propheten, Ellen White als Beispiel, bei den 7-Tages-Adventisten, Taufe auf ihren Namen, bestimmte Leistungen müssen erbracht werden, wie zum Beispiel Wallfahrten. Jakobsweg ist auch ein Beispiel, wo einem die Sünden vergeben werden, wenn man die letzten 100 Kilometer zu Fuß läuft und dort wirklich beleidigt, dass man das gemacht hat mit Stempel. Wichtig dabei, denke ich, ist, was ja auch die Kirche von Jesus ist, ist eine weltweite Kirche und es kommt in dem Sinne nicht darauf an, wo, dass man in einer lokalen Kirche geht. Also auch wenn man in einer Sekte ist und die Menschen sich wirklich bekehrt haben, die sind natürlich gerettet und gehören zu der weltweiten Gemeinde von Jesus. Das ist ganz wichtig. Zum Schluss möchte ich auch noch ein bisschen darauf eingehen, noch mehr auf Gnade und Werk. Wir haben gesehen, in der Anfang dort hat man versucht, durch Werk, dass man sich die Erlösung hat müssen erschaffen, erarbeiten. Und wie eigentlich der Luther das erkannt hat und gesagt hat, das sei nur durch Gnade erreichbar, wird auch in einem weiteren Filmausschnitt noch anschauen, was. Das sind authentische Aussagen von Menschen aus der heutigen Zeit und darunter auch ein Priester.
Seit einigen Jahrzehnten finden nun wieder vermehrt Beratungen zwischen Protestanten und Katholiken statt. Ein vorläufiger Höhepunkt der Bemühungen um Wiedervereinigung ist die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am 31. Oktober 1999 in Augsburg stattgefunden hat. Sie besagt, dass ein Konsens in Grundwahrheiten erzielt wurde, und zwar nur in einem bestimmten Aspekt, nämlich dem, dass der Mensch durch Gnade aufgrund seines Glaubens gerechtfertigt wird. Wie ist das zu deuten? Zeichnet sich ein Umdenken der katholischen Führung ab? Oder handelt es sich dabei nur um ein diplomatisches, kirchenpolitisches Taktieren, vor allem im Hinblick auf das vom Papst ausgerufene Heilige Jahr 2000, in dem es, Zitat Anfang, erneut einen Ablass zur Vergebung der Sünden geben werde. Zitat Ende. Wie kann man nun in diesen Genuss kommen? In den Anweisungen für die Erlangung des Jubiläumsablasses, sprich Vergebung der Sünden, ist nichts zu lesen von Errettung aus Gnade und Glauben allein, sondern Folgendes. Wallfahrten zu bestimmten Städten, besonders natürlich Rom und das Heilige Land, Teilnahme an der Messe, Verehrung der Eucharistie, Vaterunser beten, ein anerkanntes Glaubensbekenntnis sprechen mit abschließender Anrufung der Jungfrau Maria, Werke in der Nächstenliebe tun, Entsagungen und natürlich einen ansehnlichen finanziellen Beitrag leisten. Mit welchem Inhalt füllt nun die katholische Kirche Begriffe wie Gnade und Glauben und wie wird die Gnade Gottes für den einzelnen Menschen wirksam? Letztlich geht es um die Frage, wie man eigentlich errettet wird.
Durch ein gutes Leben, das deckt sich also mit der protestantischen Auffassung, letzten Endes aber auch durch die Gnade Gottes.
Wer in Gemeinschaft mit Gott leben will und das versucht, ich glaube, den nimmt er an.
Ja, soweit es geht, nach seinem gewissen Leben.
Demütig sein, sanftmütig sein, Jesus von ganzem Herzen lieben, die Liebe lieben, die Liebe muss geliebt werden. So kommt man in den Himmel.
Zu Maria beten. Es ist für mich nicht zu definieren.
Das kann man schlecht sagen. Einfach die Gebote halten, es kommt jetzt nicht darauf an, ob ich jetzt Katholik oder ob ich Evangelischer bin oder ob ich Hindu bin. sondern es kommt einfach auf die Strahlen Gottes an, die mich einfach selber irgendwo erwischen.
Irgendwann im Leben einmal eine gute Tat begangen zu haben.
Sich vernünftig benehmen, beten. Man muss ja nicht unbedingt in die Kirche gehen, sag ich mal. Also kann man ja keinen zu verpflichten. Aber halt anständig sein, ne?
Ja, eigentlich alle Menschen leben.
Die 10 Gebote halten.
Tja, weiß ich nicht. Ist das, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, einfach die Augen und die Ohren offen halten, wo Gott uns begegnen will.
Ja, wie gelang ich in den Himmel? Nebst dem, dass es ein paar gute Aussagen gehabt, dass man Jesus soll lieben zum Beispiel, hat es doch auch einige erstaunliche Aussagen, wenn wir die nochmal schnell anschauen. Natürlich Ablassjahr 2000 durch Werk und Finanzen. Jemand hat gesagt, ein gutes Leben führen. Was heisst denn das eigentlich genau, ein gutes Leben führen? Die meisten auch im Glaubensgrundkurs behaupten, sie führen ein gutes Leben, aber ist es wirklich so, wie Gott das auch sieht? Nach seinem Gewissen leben? Das ist relativ einfach. Irgendwann einmal im Leben eine einzige gute Tat zu tun und so kommt man in den Himmel. Zu Maria beten. Anständig leben. Die 10 Gebote halten. Und mein Favorit, eigentlich der vom Priester, kann man schlecht sagen, einfach Gebote halten, egal ob man katholisch, reformiert oder Hindu ist. Es kommt einfach darauf an, ob die Strahlen Gottes einem irgendwann einmal verwütschen, was er auch immer genau damit meint. Der Luther hat klar erkannt, dass die katholische Kirche reformiert werden muss. Und trotzdem lebt auch heute nicht biblisches Gedankengut weiter. All die Menschen im Filmausschnitt haben nicht wirklich erkannt, dass sie Sünder sind, dass sie umkehren müssen und dass sie vor Gott einfach nicht bestehen können. Niemand kann das. Jeder Mensch braucht Jesus Christus. Jesus Christus ist ein für alle Mal für uns am Kreuz gestorben. Er ist stellvertretend für unsere Sünden gestorben. Er ist das Opferlamm, das Lamm Gottes. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt und wir können daran teilhaben. Einzig und allein durch Umkehr, Buße tun, bekennen, seine Sünden bekennen, Jesus Christus in sein Leben aufnehmen, die sogenannte Wiedergeburt. Nur dadurch erhalten wir ewiges Leben und kommen in den Himmel und nicht durch Werk. Durch seinen Tod sind wir frei geworden und müssen nichts leisten. Nochmal der Vers zum Schluss. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine eigenen guten Taten einbilden. Wie gesagt, das ist so ein Referat, wie auch am U-Turn jeweils durchgeführt wird. Und ich möchte auch an dieser Stelle gerade darauf aufmerksam machen, dass wir im Mai wieder mit so einem U-Turn-Kurs werden starten. Und ich möchte wirklich alle einladen, herzlich einladen, die heute vielleicht auch das erste Mal da sind, vielleicht auf der Suche sind. Meldet euch an, kommt auf mich zu nach der Predigt und ich möchte auch euch alle herzlich ermuntern, zu euren Nachbarn und Freunden auch einzuladen für so einen Kurs. Und zum Schluss möchte ich einfach noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich will dir einfach vielmal Danke sagen. Ja, du hast deinen Sohn geschickt auf die Erde und ja, wir haben dürfen einfach erlöst werden. Er hat unsere Sünde getragen und ja, dafür müssen wir wirklich dankbar sein, himmlischer Vater. Danke dir, Jesus, dass du den Weg gegangen bist, dass du die Qualen auf dich genommen hast. Ich danke dir, Herr, ja, dass das ein Geschenk ist, dass wir das dürfen einfach annehmen. Danke dir vielmals dafür, Herr, dass wir eigentlich nichts dafür tun müssen, nur das Geschenk annehmen. Ich danke dir, Herr, dass wir ja, kein Werk tun müssen, dass wir einfach aus Gnade dürfen errettet sein. Ich danke dir, dass wir dürfen Werk tun, weil wir errettet sind und nicht Werk tun, zum errettet werden. Danke dir vielmals, Herr. Amen.